Letzte Woche ging es ja um, ja, das sage ich jetzt mal, hohle Reden oder leere Worte, die eben die Verkündiger teilweise dort eben in Ephesus ausgemacht hat. Sie haben über Dinge gepredigt, haben auch noch gemeint, sie predigen was Tolles und in Wirklichkeit haben sie selber nicht einmal verstanden, über was sie predigen. Und dann ging es einfach weiter, dass Paulus dann eben darauf hingewiesen hat, dass wenn jemand Gesetz, ein Gerechter ist, wenn jemand gerecht ist, der braucht kein Gesetz. Ja, wenn ich gerecht bin, brauche ich kein Gesetz, weil ich halte das Gesetz ja sowieso. Aber das Gesetz, wie es ja dann darauf hin ist, geschrieben für, und dann geht es weiter, Gesetzlose, Widerspenstige, Gottlose, Sünder, Heillose, Unheilige, Vatermörder, Muttermörder, Mörder, Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenhändler, Lügner, Meineidige und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht. Und es ging in erster Linie einfach Paulus darum, dass diese gesunde Lehre, die er ja den Ephesern auch weitergegeben hat, dass die den Timotheus, auch den Ephesern eben ja deutlich machen soll und eben nicht irgendwelches dumme, hohle, leere Geschwätz, sondern dass die Leute einfach kapieren, es geht um, wie gesagt, diese gesunde Lehre, die ja Paulus eben verkündigt hat. Und heute geht's weiter mit einem etwas anderen Thema, sondern es geht einfach darum, wie Paulus Christus erlebt hat. Und da schreibt er ganz zu Anfang, was Matthias ja schon vorgelesen hat: Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat. Man könnte sich einfach denken, ja, warum sagt Paulus das jetzt einfach so? Ist eigentlich selbstverständlich. Jeder, der die paulinischen Briefe kennt, jeder, der weiß, wie Paulus zum Glauben kommt, also ja klar, Jesus hat ihn in den Dienst gestellt. Aber wenn man die Vorgeschichte von Paulus kennt, dann wird einem schon sehr schnell auch deutlich, was Paulus hier zum Ausdruck bringen will. Und zum einen, wofür dankt er? Ja, er dankt Christus Jesus, unserem Herrn. Ja, Christus Jesus ist ja der Herrlichkeitsname, also der Christus, der Herrlichkeitsname Jesu und bedeutet natürlich schon was Besonderes. Aber was dann als nächstes kommt, ist Christus Jesus, unserem Herrn. Was bedeutet Herr? Wenn ich einen Herrn habe, das heißt, dann habe ich jemanden, der über mir steht. Und was bedeutet es im Umkehrschluss? Ich bin ein Sklave. Ich bin ein Befehlsempfänger. Und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz Bezug nehmen auf den Text vorher. Habt ihr da aufgepasst, was da vorher stand? Knabenschänder, Menschenhändler. Was ist ein Menschenhändler? Der handelt mit Menschen. Menschen verkauft er. Und was passiert mit denen? Die sind dann Sklaven von jemandem. Aber es ist ein Unterschied, ob ich ein Sklave Jesu Christi bin oder Knecht Jesu, wenn einem das Wort besser gefällt, oder ob ich der Sklave eines Menschen bin, der ja keinen Bezug zu Gott hat, der keinen Bezug zur Moral hat, der nur an seinen Geldbeutel denkt und an seinen eigenen Vorteil. Es ist ein Unterschied. Und ich denke, wenn uns das bewusst ist, was ist Jesus für ein Herr? Er ist ein Herr, der das Beste mit uns im Sinn hat. Er ist derjenige, der das Beste mit uns, also der das Beste mit unserem Leben erreichen möchte. Wenn ich ein Sklave bin, dann gehöre ich jemand anderes, so wie der Sklave eines irgendjemanden gehört, der nichts Gutes mit ihm im Sinn hat, so gehört mein Leben, wenn Jesus mein Herr ist, gehört mein Leben eben Jesus. Das heißt, ich bin im Grunde genommen auch besitzlos. Ein Sklave hat keinen Besitz. Aber was passiert? Christus, er beschenkt mich trotz allem. Christus, er gibt mir, wenn ich in der Ewigkeit bei ihm bin. Hier auf Erden haben wir vielleicht nicht viel. Aber wenn wir in die Ewigkeit zu ihm gehen, wenn unser Leben auf Christus ausgerichtet ist, dann werden wir von ihm überreich beschenkt. Ein Sklave im herkömmlichen Sinn bekommt gar nichts. Der stirbt arm, wie er zu dem Sklavenhändler, also zu dem Sklaventreiber gekommen ist. Aber merkt ihr den Unterschied? Wenn Christus mein Herr ist und ich der Knecht oder Sklave Christi bin, dann geht es mir trotz allem gut. Für was dankt Paulus auch noch? Dass er, Christus, ihm Kraft verliehen hat. Ja, Kraft verliehen, ja, einfach seinen Dienst zu tun. Wann bekomme ich Kraft oder wann brauche ich Kraft? Wenn ich kraftlos bin, wenn ich schwach bin. Und jeder von uns kennt Situationen, wo er einfach körperlich, seelisch, vielleicht auch geistlich gesehen, einfach am Ende war. Wo er einfach nicht mehr weiterkam. Wo er einfach Kraft benötigt hat. Ich muss aber zum einen erkennen, ja, ich bin jetzt kraftlos. Es gibt manche, die haben eigentlich keine Energie mehr und meinen, sie müssen trotzdem noch irgendwie weitermachen mit, sagen wir, letzter Kraft, die sie irgendwie noch haben, irgendwas zustande bringen. Und jemand hatte mal gesagt gehabt, wenn ich der Meinung bin, ich habe keine Kraft mehr, habe ich immer noch 2/3 meiner Energie. Kraftlose, was brauchen die? Die brauchen eine Kraftquelle. Wenn ich jetzt merke, ich bin einfach kraftlos, weil ich jetzt zu wenig gegessen habe, dann muss ich halt wieder was essen, um wieder neue Energie zu kriegen. Wenn ich seelisch am Ende bin, dann muss ich da gucken, wo ich die Möglichkeit finde, auch seelisch wieder aufgebaut zu werden. Und an irgendwelchen anderen Bereichen. Ich möchte jetzt einfach das mal damit vergleichen. Und ich muss zum einen auch wissen, wo kann ich hin, um die Kraft zu kriegen, die ich jetzt benötige. Ich möchte jetzt mal vergleichen mit einem elektrischen Gerät. Ich habe jetzt hier einen Mixstab. Der Mixstab, ich kann jetzt da auf dem Kanto draufdrücken, wie ich will. Es passiert nichts. Warum? Debbie, warum passiert nichts? Weil er nicht angeschlossen ist. Genau. Was nutzt es mir, wenn ich den Stecker hier in der Hand habe? Dann kann nichts passieren. Ich muss diesen Mixstab an der Kraftquelle anstecken. So, und was passiert jetzt, wenn ich da drauf drücke? Das Ding funktioniert. Ist eigentlich total simpel, total einfach, aber es verdeutlicht uns was. Wenn wir kraftlos sind, dann können wir ja, wir können es uns wünschen, wir können die Kraftquelle sehen. Aber wenn unser Stecker, wenn man so sagen will, nicht an der Kraftquelle angeschlossen ist, dann passiert gar nichts. Und genauso ist es in unserem Leben. Wir müssen an der Kraftquelle, nämlich an der Kraftquelle Gottes, nämlich Jesus Christus, müssen wir angeschlossen sein. Wir müssen ja einfach da unsere Energie, unsere Kraft herbeziehen, die wir brauchen für unser Leben. Das kann in der täglichen Bibellese sein. Das kann jetzt eine Predigt wie heute sein. Das kann jetzt zum Beispiel eine Osterkonferenz, auf der ich letztes Wochenende war, kann das sein, dass man da einfach wieder neue Kraft schöpft, einfach ausruht, gute Predigten hört und wieder neu und mutig mit Jesus vorangeht. Es gibt unterschiedliche Kraftquellen, an die wir uns anzapfen können. Und Paulus, er hat gesagt gehabt, dass Christus ihm die nötige Kraft verliehen hat. Paulus sagt auch, dass er eben als, sagen wir, dass er als treu erachtet wurde und in den Dienst gestellt wurde. Und da kommt Jesus in Aktion. Jesus entscheidet, ob Paulus ja für ihn ein Werkzeug ist oder nicht. Jesus entscheidet, ob er ihm eine Aufgabe gibt oder nicht. Und wenn Jesus eine Aufgabe gibt, dann gibt er aber gleichzeitig auch die Gabe dazu. Jesus ist es, der auswählt, und Jesus ist es, der begabt und beruft. Und Jesus hat Paulus berufen. Und berufen kommt auch von rufen. Paulus wurde gerufen. Paulus wurde in den Dienst von Jesus gestellt. Aber Paulus war sich auch, wenn man so sagen will, der Würde bewusst, die er durch diese Berufung erfahren hat. Und er war sich ganz klar, dass es ein riesengroßes Geschenk ist, dass er als jemand, der ja Jesus, der die Gläubigen verfolgt hat, dass Jesus ihn, ja, wie man so sagt, würdig erachtet hat, ihn in seinen Dienst zu stellen. Dienen heißt aber auch, Befehle zu empfangen. Und den Auftrag, den er von Jesus bekommen hat, dass er den dann ausführt. Es gibt Beispiele im Alten Testament. Ich möchte jetzt einfach mal auf Mose hinweisen. Mose, er sollte, nachdem er das erste Mal den Felsen geschlagen hat, sollte er dem Felsen einfach gut zusprechen. Und was tat Mose? Wer von euch weiß es noch? Der hat ihn ebenso geschlagen wie beim ersten Mal. Und er hat im Grunde genommen war Gott ungehorsam. Er hat Dinge getan, die Gott nicht wollte. Und Gott will, dass wir ihm gehorsam sind. Und was ist die Folge daraus gewesen? Mose durfte nicht ins verheißene Land gehen. Paulus, er wurde von Gott berufen, von Jesus berufen, und dazu berufen, dass er den, wie man so sagt, den Befehl, den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, ausführt. Und dann geht Paulus nochmal zurück und sagt, ja, Gott hat ihn, Jesus hat ihn würdig erachtet, den Dienst für ihn auszurichten. Und warum wurde er würdig erachtet? Weil er ein Lästerer war. Wenn jemand lästert, was macht er dann? Und einfach, ja, ich sage jetzt mal, einfach sich über den anderen lustig machen. Den anderen einfach verhöhnen. Und ja, was ist denn das für einer? Und was hat Paulus gemacht? Er hat einfach die Christen, was hat er mit denen gemacht? Der hat einfach gesagt, ja, diese Christen, die glauben an jemanden, der am Kreuz gestorben ist. Wer am Kreuz hängt, heißt es im Alten Testament, der ist verflucht. An einen Verfluchten glauben diese Irren. Und er hat sich darüber lustig gemacht. Ich möchte nicht wissen, wie viele Witze er mit all denen gerissen hat, mit denen er unterwegs war, diese Christen damals zu verfolgen. Was sagt Paulus noch? Er war ein Lästerer. Aber was war er noch? Er war ein Verfolger. Paulus war ein Christenverfolger. Und Leute, der war da sehr eifrig drin. Und auch sehr effektiv. Und er war von dem Gedanken beseelt, alle Christen nach Möglichkeit hinter Gitter zu bringen. Ja? Er setzt alle seine Kraft, seine Energie, all sein Können setzt er ein, um genau diese Aufgabe zu erfüllen, diese Christen zu verhaften und ins Gefängnis zu schmeißen. Und er setzt auch alle Intelligenz ein, um diese Christen erstmal aufzuspüren. Ja, wenn die sich versteckt haben, das ist natürlich schwierig, die dann aufzuspüren. Ja? Auch dafür setzt er alle und jegliche Energie ein, die er irgendwie aus sich herausziehen konnte. Ja? Und jeder, der das Neue Testament so liest, der weiß auch und merkt auch, Paulus war einfach ein Choleriker durch und durch. Also ein Choleriker heißt ja im Grunde immer so ein, er ist ein extrem willensstarker Mensch. Es gibt so vier Persönlichkeitsformen. Das ist einmal Choleriker, die haben einen extrem starken Willen. Der Sanguiniker, der ist so eher auf der Gefühlsebene, himmelhoch jauchzend, so Tode betrübt. Der Melancholiker, der ist eher so in sich gekehrt. Und dann gibt es den Phlegmatiker, der, naja, ach so, ich soll mich jetzt so aktivieren, naja, ich habe jetzt keinen Bock. Also der etwas so sich ein wenig zurücknimmt. Und Paulus, wenn man den ansieht, der war ein sehr starker Choleriker, der auch sehr willensstark das Ziel, das er hatte, verfolgte. Und das war sein Wille, einfach diese Christen alle hinter Gitter zu bringen. Und dann heißt es weiter, Paulus war ein Gewalttäter. Und im Grunde genommen, wenn jemand Verfolgungen, also jemanden verfolgt, in dem Sinn, wie Paulus das tat, dann bleibt Gewalt ganz einfach nicht aus. Und ich erinnere mich noch, als ich noch ein sehr junger Christ war, dass ich mit Menschen zusammentraf, die aus der ehemaligen Sowjetunion kamen. Und die erzählt haben, was denen dort alles widerfahren ist. Und das ging mir damals als junger Gläubiger schon sehr, sehr nahe. Mitzuerleben oder zu hören, wie sie ja einfach aus Gemeinden herausgezerrt wurden, verhaftet wurden, dann gefoltert wurden. Und das Ganze dann einfach auch, um wieder neue Informationen aus diesen Verhafteten herauszupressen, um zu erfahren, wo werden Bibeln gedruckt, wo treffen sich noch andere Christen. Und ja, all diese Dinge, um ja einfach da noch effektiver diese Christen damals verfolgen zu können. Und Paulus, er war jemand, der diese, sag ich mal, das perfektioniert hat und der sehr effektiv war in dem, was er da tat. Und jetzt kommt Paulus dahin und sagt, mir geht's so schlecht damit, dass ich mich Christus gegenüber so übel verhalten habe. Und wenn man so die paulinischen Briefe liest und ab und zu nimmt er ja auf diese Situation Bezug, und dann macht er deutlich, ja, dann wird einem sehr, sehr deutlich, wie stark das Paulus nachgegangen ist, dass er sich Christus und auch den Gläubigen gegenüber eben verhalten hat. Und was hat er denn getan? Da heißt es im Apostelgeschichte 7, 58, und als sie ihn aus der Stadt, also Stephanus aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes namens Saulus. Ja, die haben ihre Kleider dorthin gelegt, damit sie Bewegungsfreiheit haben, um die Steine richtig stark auf den Stephanus schmeißen zu können. Dann in Kapitel 8, Apostelgeschichte 8, 1 heißt es, Saulus aber willigte in seine Tötung ein. Das heißt, er hat auch Juhu geschrien, als Stephanus getötet werden sollte, weil er an Christus geglaubt hat. Und dann in Apostelgeschichte 8, Vers 3, Saulus aber verwüstete die Gemeinden, indem er der Reihe nach in die Häuser ging, und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie in Gefängnisse. Paulus wütete regelrecht und ging in diese Gemeinden und hat geschaut, dass er diese Leute alle und vor allem in erster Linie erstmal die Verantwortlichen und alle anderen dann nacheinander auch wegschleppt und sie hinter Schloss und Riegel kommen. Und dann sagt er in Apostelgeschichte 22, 2 in einem Gebet, und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand ich auch dabei und willigte mit ein und bewachte die Kleider derer, die ihn umbrachten. 9 Vers 1, Saulus aber schnaubte immer noch. Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn ging zu den hohen Priestern und er bat zum hohen Priester und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges waren, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führte. Und wenn man sich all das so bewusst macht, was Paulus da so tat, dann wird einem schon ein klein wenig klar, was für eine Energie dieser Mann in diese Aufgabe, in diese, sage ich jetzt mal, Lebensaufgabe hinein gesteckt hat. Und dann habe ich Das nächste habe ich einfach relativ dick geschrieben. Paulus war gefürchtet in den Gemeinden. Das hat sich unter den Christen rumgesprochen. Und jeder kannte den Namen Saulus. Jeder. Und wusste ganz genau, diesen Mann, dem möchte ich nicht begegnen. Der geht über Leichen. Ja. Und dann kommt der Auftrag an Hananias. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von dem hohen Priester, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Und dann heißt es, ja, und jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, ja, dieser Hananias, dem war sehr bewusst, was das sein kann, was auf ihm zukommen kann. Und was ich so gewaltig finde, ist einfach das, was Paulus dann in Vers 13b sagt. Nach alledem, was ich jetzt euch da vorgelesen habe, und es war Paulus alles bewusst, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Paulus, sich bewusst zu machen, was Paulus da getan hat. Und dann, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend und im Unglauben getan habe. Der barmherzige Gott erbarmt sich über diesen Paulus. Und ich habe dann mir ist da so ein Satz eingefallen, dass außergewöhnliche Menschen brauchen außergewöhnliche Methoden der Zurechtweisung. Paulus war ein außergewöhnlicher Mensch. Das sehen wir, wenn man die ganzen paulinischen Briefe durchliest, sieht man das sehr, sehr deutlich. Er war ein außergewöhnlicher Mensch. Und darum brauchte Gott auch eine ganz außergewöhnliche Situation, um ihm klarzumachen, dass er auf dem falschen Dampfer ist. Er war ja nicht von Natur aus, er hat ja eigentlich gedacht, er dient Gott mit dem, dass er die Christen verfolgt. Paulus hatte viel, viel Böses getan, doch Gott sah sein Herz an. Und Paulus, er bildete sich ein, dass er Gott dient. Paulus steckte seine ganze Energie in dieses Projekt. Paulus arbeitete unwissend gegen Gott. Und dann einfach so ein klein wenig, wie Gott Paulus sieht. Gott sieht bei Paulus sein Herz. Gott sieht sein Herz an. Gott sieht weiter. Gott sieht nicht nur den Paulus, wie er jetzt hier wütet und gegen die Christen wettert und agiert. Nein, er sieht darüber hinaus. Und Gott weiß ganz genau, wenn Paulus diese Energie, diesen Willen, den er aufwendet, um die Christen hinter Schloss und Riegel zu bringen, wenn er diesen Willen unter meinen Willen, unter Gottes Willen stellt, kann aus diesem Mann etwas ganz, ganz, ganz Großartiges, Wertvolles werden. Gott sieht über die Situation hinaus. Er sieht weiter. Und Gott, er vergibt. Gott verändert. Gott macht Paulus zu einem, wie man so schön sagen kann, Gotteskämpfer. Das war eigentlich zuerst ein Gedanke, in der Predigtthema zu verarbeiten. Aber ich denke, Jesu unendliche Gnade passt in dem Fall besser. Gott macht aber auch Paulus zu einem Verteidiger der Wahrheit. Und dann, Gott macht Paulus zu einem großartigen, mächtigen, wirkungsvollen, starken, durchschlagskräftigen, mahnenden, ermutigenden, zurechtweisenden und wertvollen Werkzeug. Ich sag's nochmal. Gott macht Paulus zu einem großartigen, wenn man das anschaut, was Paulus bewirkt hat, im Verlauf dieser Jahre, die er wirken konnte, war echt großartig. Gott machte Paulus zu einem Mächtigen. Er hat schon eine gewisse Macht und einen gewissen Einfluss gehabt. Gott machte Paulus zu einem Wirkungsvollen. Er war sehr effektiv. Er war vorher sehr effektiv. Und als Christus ihm begegnet ist und ihn zu einem und verändert hat, war er auch da sehr effektiv. Starken, er war eine sehr starke Persönlichkeit. Durchschlagskräftig. Er hat wirklich was erreicht. Mahnend, er hat viele Christen ermahnt, aber auch ermutigt. Und er hat viele zurechtgebracht. Und wertvoll. Ich lese es nochmal im Stück vor. Gott macht Paulus zu einem großartigen, mächtigen, wirkungsvollen, starken, durchschlagskräftigen, mahnenden, ermutigenden, zurechtweisenden und wertvollen Werkzeug. Ein Werkzeug in der Hand eines Meisters kann großartige Dinge hervorbringen. Voraussetzung ist, dass das Werkzeug gut ist. Ein gutes Werkzeug. Und ich meine, jeder von euch weiß, dass ich Koch bin. Und was braucht ein Koch? Er braucht vernünftige Werkzeuge. Wenn ich jetzt so ein Messer anschaue, das ist eines der Messer, das ich am liebsten verwende. Es muss erstmal hergestellt werden. Was brauche ich da? Ein Blech. Ein Blech, das wird entweder ausgeschnitten oder es wird ausgestanzt, hätte ich jetzt auch mal gesagt. Um rationell zu arbeiten, hast du ein Werkzeug und wird das Messer aus dem Blech ausgestanzt. Dann muss es geschliffen werden. Dann wird es erstmal in so eine gewisse Grundform gebracht. Es wird geschliffen. So, was passiert dann? Es wird gehärtet. Ein Messer, ja, es bringt ja nichts, wenn das Messer nicht gehärtet ist. Das heißt, der Schliff, also die von der Messerschneide, der geht relativ schnell wieder, wird schnell stumpf. Wohin wird es gehärtet? Mit Feuer. Feuer und Gas. Und danach wird es wieder geschliffen. Dann wird der Griff angepasst. Und das Interessante ist, ein Messer, es sollte der Griff so sein, dass es schön in der Hand liegt, damit man das auch anständig und gut benutzen kann. Und was auch wichtig ist, ein Messer sollte die richtige Stärke haben. Ich habe gedacht, ich habe noch ein Messer, was ich eigentlich nie benutzt habe, weil es einfach schlecht war. Es gibt gute Messer, es gibt auch schlechte Messer. Und schlechte Messer sind zum Beispiel so, wenn der Griff, also die Schneide, also das Blech, sehr dick ist und, sagen wir, einfach nur abgeschliffen und ganz vorne wird einfach nur eine Spitze dran gemacht. Und da hatte ich einige Messer, ich habe mit denen nicht schneiden können. Das war einfach schrecklich. Also ein Messer sollte auch, ja, passend sein. Jetzt gibt es natürlich, es gibt ein paar Kriterien. Einmal, ein Messer muss scharf sein. Ein Messer muss sich führen lassen. Also dieses Messer lebt ja nicht. Also das heißt, es wird nicht irgendwie was anders tun, als was ich jetzt will, ja. Aber wenn ich das jetzt auf uns übertrage, das heißt, ich muss, wenn Jesus mich in seiner Hand hat, dann muss ich mich führen lassen. Ich muss mich im Grunde genommen in dem Sinn Koch beziehungsweise Jesus, ich muss mich ihm ergeben und muss das tun, was er von mir verlangt. Und es muss vor allem schneiden. Es gibt auch unterschiedliche Messer, das nehme ich jetzt eigentlich für fast alles, für Fleisch schneiden, Zwiebeln und so weiter und so fort. Dann gibt es natürlich andere Messer, wie jetzt so kleine. Das nehme ich eher so für kleinere Sachen, Gemüse putzen, Zwiebel schälen und so weiter. Und dann gibt es eben auch Sägemesser. Es gibt manche, wie zum Beispiel Tomaten, da tue ich mich mit dem Messer schwer. Aber beim Sägemesser, da kann ich gut durchschneiden. Brot kann ich mit dem auch, aber wird schwierig. Mit dem kann ich's. Es gibt unterschiedliche Messer für unterschiedliche Aufgaben. So, was passiert aber, wenn ich jetzt Messer gebrauche? Kennt ihr das? Genau, genau, die werden stumpf. Was passiert, wenn ich das Messer gebrauche? Wenn ich jetzt so reinschaue, sehe ich, Messer ist gerade. Aber die Wirklichkeit ist die, das sehe ich aber mit meinem Auge nicht, im Grunde genommen hat es Wellen. Und dadurch kann es nicht mehr richtig schneiden. Und dann gehe ich erstmal her und ziehe dieses Messer mit dem Stahl ab. Und genau das passiert, das muss sein, und dann schneidet es wieder richtig gut. Geht aber nur eine gewisse Zeit. Und irgendwann kann es passieren, dass einfach der Grundschliff aus dem Messer wirklich draußen ist. So, und dann brauche ich wieder, dann muss es richtig geschliffen werden. Und ich möchte es jetzt einfach mal im übertragenen Sinn einfach vergleichen. Wenn ich jetzt so ein Messer habe und das die ganze Zeit benutze, wenn ich jetzt auch für Jesus aktiv bin und Dinge für ihn tue, dann nutze ich mich, wenn man so sagen will, in gewisser Hinsicht ab. Und dann muss ich mich wieder neu justieren. Das heißt, dann, wenn ich mit diesem Stahl das Messer abziehe, ja, möchte ich es vergleichen mit meiner täglichen Bibellese, werde ich wieder neu ausgerichtet, neu justiert und wieder geschärft. Und dann kann ich wieder, ja, einfach meinen Weg mit Jesus weitergehen und Dinge, und einfach Jesus verkündigen. Jetzt kann es aber passieren, dass einfach durch viel Aktion, durch ja, einfach viele Dinge, die ich einfach tue, sage ich jetzt mal, ich ausgelaugt bin. Vielleicht kraftlos bin. Und dann brauche ich wieder mehr. Und da können zum Beispiel so, sage ich jetzt mal, eine Kurzbibelschule. Das kann sein, dass wenn ich einfach, es gibt viele gute Predigten im Internet von wirklich tollen Verkündigern, die ja klare biblische Verkündigung bringen, kann ich im Grunde genommen wieder neu ausgerichtet werden und einfach auch gekräftigt werden, ermutigt werden für meinen Alltag, für meine Arbeit, für meine Aufgaben, die Gott von mir möchte, dass ich die im Reich Gottes tue. Und Paulus, er hat es getan. Er hat sich immer wieder auch Zeit genommen und hat sich auf Gott konzentriert. Er hat Zeit genommen und sich mit Christus beschäftigt, hat Zeit genommen, um ihm zu begegnen, ihm, dem lebendigen Gott. Und was ich einfach so großartig finde, Paulus, er war sich dessen bewusst, was Christus für ihn getan hat. Und dann heißt es eben im Vers 14, überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus ist. Paulus war sich bewusst, wo er herkam. Er war sich aber auch bewusst, welch großartige und überströmende Gnade er durch Christus erfahren hat. Was heißt jetzt überströmend? Was aber euch das jetzt so ein wenig vorstellen können. Mir ist jetzt da so eingefallen, wenn ich jetzt so ein Glas nehme und tue das unter das Wasserhahn und lasse den Wasserhahn einfach normal, ganz normal laufen, dann irgendwann ist es voll und dann läuft es einfach über. Aber ihr könnt euch sicherlich an Situationen erinnern, vielleicht bewusst oder unbewusst, habt ihr das Glas drunter gehalten und habt den Wasserhahn einfach aufgedreht und plötzlich, dann strömt es rein und dann das läuft nicht nur ein bisschen über den Rand drüber, sondern das spritzt in alle Richtungen, es überströmt. Ja? Und genau das macht Gott. Gott gibt nicht einfach nur so kleckerlersweiß Gnade. Gott gibt die Gnade im Überfluss. Die Gnade überströmt. Die fließt, also die strömt regelrecht über. Und wenn Gott Gnade ausgibt oder ausgießt, dann ist es nicht nur ein bisschen, sondern wirklich in Fülle. Und genau das hat Paulus erlebt. Er hat Gottes Gnade im Überfluss erfahren. Und das hat ihn einfach unglaublich froh gemacht. Und Paulus war auch sehr bewusst, dass eben diese schrecklichen Taten, die er begangen hat, dass die eine ganze Menge Gnade erfordern. Und Gnade heißt der Geschenk. Es ist ein unverdientes Geschenk. Paulus hat es nicht verdient. Und dessen war er sich sehr, sehr, sehr bewusst. Paulus hat Dinge getan, die sehr lieblos waren. Paulus hat sehr hasserfüllt Dinge getan. Und ich denke, Ananias, ja, wenn Gott ihm nicht ganz, ganz klar gemacht hätte, du musst dorthin gehen. Paulus ist ein auserwähltes Werkzeug. Er ist ein großartiges Werkzeug, das Gott benutzen möchte, um viel zu bewirken. Ja? Ich glaube, Ananias, der wäre wie Jona, einfach auf und davon und hätte Gott Gott sein lassen, Paulus Paulus sein lassen, wenn Gott, Jesus ihm das nicht so deutlich gemacht hätte. Und jetzt stellt euch vor, Ananias hätte die Kurve gemacht, die Biege gemacht und ich weiß nicht, gut, mein Gott hätte sicherlich eine andere Möglichkeit gefunden. Aber stellt euch das mal vor, was wäre, wenn Paulus nicht als Werkzeug von Gott benutzt worden wäre? Und wenn man sich bewusst macht, Paulus, er war schon sehr fanatisch. Also jeder, der so ein klein wenig Leben von Paulus sieht, der weiß. Und Paulus war ein blinder Fanatiker. Der ist, und ich denke, muss man einfach so, das kann man glaube ich grundsätzlich sagen, Fanatiker sind einfach blind. Die sehen einfach nur eine einzige Sache und alles andere ringsrum, nebendran, hinter einem, das wird völlig ausgeblendet. Und Paulus hatte auch nur diese eine Sicht. Er war sowas von fanatisch besessen. Und Fanatismus geht in der Regel mit einem Fanatisten, geht in der Regel auch ein extrem starker Hochmut einher. Alles, also was sich einem Fanatiker in den Weg stellt, wird einfach weggeräumt. Entweder ja, mit oder ohne Gewalt. Ich ziehe mein Ding durch, egal was kommt. Also in dem Fall ist es auch noch so, bei einem Fanatiker ist erstens ein sehr liebloses Verhalten und Gesetzlichkeit. Er hat einfach gedacht, Gesetz Gottes im Alten Testament sagt so und so und das ziehe ich jetzt durch. Und Paulus, er hat nicht nur Gnade geschenkt gekriegt, sondern auch Glauben und Liebe. Das kam noch oben drauf. Allein die Gnade wäre schon, sage ich jetzt mal, genug gewesen. Aber Paulus hat noch eine ganze Portion Glauben und Liebe dazu bekommen. Und was heißt eigentlich in dem Fall Glauben? Glauben heißt in dem Fall erkennt seine eigene Unfähigkeit und vertraut darauf, dass Gott handelt. Paulus hat ganz genau gewusst, dass er das nicht durchziehen kann. Und er hat auf Gott, auf Jesus Christus vertraut, dass er ihm die Möglichkeit gibt, Dinge zu tun, die er selber nicht tun kann. Und Glaube tritt auch immer in Verbindung mit Demut. Paulus war ein unglaublich demütiger Mann. Der hätte sich so viele Dinge rühmen können und brüsten können. Nein, er tat es nicht. Und ich denke, ein Slogan, den jemand, der sagt, ich bin demütig, über sein Leben stellen kann, könnte man sagen, Christus kann. Nicht ich, Christus kann. Und man gibt dann auch Christus am Ende die Ehre. Glaube steht auch immer in Verbindung mit einem liebevollen Handeln. Glaube wirbt um Erfüllung der Gebote und vertraut auf Gottes Handeln. Und was ich so klasse finde, ist einfach, Paulus erlebte Barmherzigkeit. Barmherzigkeit steht an allererster Stelle. Und wenn Gott einen Menschen aus einem Sumpf herausholt, dann ist zuallererst die Barmherzigkeit unseres großen Gottes erforderlich. Und dann kommt die Gnade, dass Gott einfach über all das, sage ich jetzt mal, hinwegguckt, was an schlimmen Dingen in dem Leben dieses Menschen gewesen ist, durch die Vergebung Jesu Christi. Und dann kommt der Glaube und die Liebe als Zugabe dazu. Wie es heißt, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Und dann heißt es weiter, das Wort ist aller Annahme wert. Ja, welches Wort? Ja, das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist aller Annahme wert. Dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchem ich, sagt er, der Erste bin. Er war sich sehr bewusst, was für ein wie man so schön sagt, schlimmer Finger er war. Ihm war das extrem bewusst. Und Paulus, er hat jetzt da auch nicht in der Vergangenheit schwelgt und sagt, ja, und wie schlimm, und sich ständig Vorwürfe gemacht und ja, dann wieder um Vergebung gebeten. Nein, hat er nicht. Paulus, er war sich sehr bewusst, was er getan hat. Ja, er war sich aber auch um die Zuverlässigkeit des Wort Gottes bewusst. Paulus macht auch deutlich, man kann sich auf das Wort Gottes zu 100% verlassen. Und es ist aller Annahme wert. Das heißt, ich kann mich auf dieses Wort verlassen. Ich kann es verinnerlichen. Es soll mir in Fleisch und Blut übergehen. Es soll Sünder retten. Ja, Sünder. Wer ist ein Sünder? Sünder ist jemand, der einfach Dinge tut, die Gott entgegenstehen. Wenn Paulus von dem redet, was in der Vergangenheit passiert ist, von seinen Sünden, dann war ihm immer wieder klar, dass für schlimme Taten, also für die schlimmen Taten, die er getan hat, ihm war auch klar, dass er sich einfach der Tragweite, bewusst, was sein Handeln hervorgerufen hat. Paulus, er war sich auch bewusst, wie hochmütig er war. Paulus war sich auch bewusst, wie groß auf der anderen Seite die Barmherzigkeit, Gnade, Liebe, Gnade, Glaube und Liebe war, die Gott ihm gegeben hat. Aber Paulus macht damit auch Mut. Wenn Christus ihm so viel vergeben hat, dann ist es egal, wie viel du und ich an Sünden auf uns geladen haben. Christus wird auch dir und mir all diese Sünden vergeben. Und Paulus, er stellt sich da auch als Beispiel und sagt, Leute, wenn ich war ein so schlimmer Mensch, wenn Christus mir all diese Sünden vergeben hat, dann sind die paar Sünden, die du begangen hast, sind da eigentlich ein Klacks dagegen. Und da wird Gott dir diese Sünden auch vergeben. Dann hat jeder die Chance, gerettet zu werden. Und Paulus lässt hier auch zwischen den Zeilen durchblicken, dass es im Grunde genommen keinen Unterschied gibt, was die Wertigkeit der Sünde angeht. Wie ich schon gesagt habe, Paulus stellt sich als lebendiges Beispiel hin. Und als Schlusssatz möchte ich einfach noch erwähnen, es ist aber bei jeder Sünde gleich, egal, ob jemand nur eine einzige Sünde begangen hat, was an sich gar nicht möglich ist, ja, oder eine Million von Sünden begangen hat. Sünde ist Sünde. Und Sünde, die trennt uns von Gott. Und jede Sünde, egal ob es nur eine war oder eine Million, sie bedarf der Vergebung durch Jesus Christus. Und diese Vergebung, die hat Paulus erfahren. Und dann kommt er zum Schluss an diesen Satz. Dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre, Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ist das nicht großartig? Dem König der Zeitalter, der alle Zeitalter überschaut, und dem Unvergänglichen, also der ist unvergänglich, ohne Anfang, ohne Ende, unvergänglich, also er bleibt für immer. Unsichtbaren, keiner von uns hat hier Gott gesehen, kann auch keiner sehen, außer wir verlassen diese Erde und begegnen ihm mit unserem neuen Leib. Und alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Großartig. Und damit möchte ich schließen. Mit diesem Lobeshymnus, den Paulus da einfach gesagt hat, dass wir diesem großartigen Gott, der sich Paulus gegenüber so verhalten hat und sich uns gegenüber auch so verhält, ja, Lob und Ehre geben sollen. Amen.